Dinge von Interesse. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der es jetzt mal wieder Zeit wurde, mit dem guten Kai zu sprechen, den wir ja schon in der letzten und in ganz, ganz vielen anderen Folgen gehört haben, aber diesmal Kai ganz spontan. Hallo spontaner Kai.
Hallo spontaner Gregor. Ja, andere Leute, Familien sitzen Samstagabend auf dem Sofa und schauen sich zusammen was an oder spielen Brettspiele oder sowas und wir beide denken, okay, es wird Zeit zu podcasten.
Es war witzig, wir haben ja die spontanste Aufnahme, glaube ich, die wir je hatten, wo wir gesagt haben, keine Themen, wir haben auch irgendwie noch nicht verabredet und so, aber in einer halben Stunde treffen wir uns, aber was könnten wir noch außer Weltgeschehen, politisches Weltgeschehen, was könnten wir noch sonst so besprechen halten? Und hast du Bock? Ich muss schon sagen, als du vorhin geschrieben hast, habe ich schon gemerkt, wo du gesagt hast, was machst du so heute Abend und so? Da hat es bei mir schon gerattert, dass ich unbedingt gesagt habe, können wir auch vielleicht eine kleine Folge aufnehmen? Weißt du?
Ja, genau so war das. Und so ähnlich dachte ich mir auch, ach komm, wir haben mit Gregor schon so lange nicht mehr aufgenommen und eigentlich kürzlich haben wir ja schon mal drüber gesprochen, wir könnten für den Retrocast einmal auch mal wieder was machen, vielleicht am Wochenende, aber naja, es wurde jetzt eine sehr, sehr spontane Folge, so, weiß nicht, 15 Minuten vor Start, bevor wir uns getroffen haben, haben wir das vereinbart.
Genau. Und das ist ja bekanntlich immer das Beste. Wir haben eigentlich auch nur so ein bisschen, so ein paar kleine Themen, an denen wir uns ein bisschen langhangeln. Das Erste, was ich ansprechen wollte, heute war, dass ja heute am Tag der Aufnahme die dritte Staffel der Imiten gestartet ist. Der Podcast, das Hörspiel der Podcaster besser gesagt. Und mit einer fast anderthalbstündigen Episode, die den schönen Namen Teil 1 am Ende hat, das ist immer ein gutes Zeichen. Und wir beide dürfen da ja mitspielen. Und es war nicht nur eine Freude, es aufzunehmen und ganz viel Arbeit und Respekt an alle, die daran beteiligt sind und an den guten Frank, der schneidet, schreibt und im Angesicht seines Schweißes schafft. Es ist schon ein cooles Gefühl, wenn eine neue Folge rauskommt, oder?
Ja, auf jeden Fall. Vor allem diesen ganzen Prozess auch mitzuerleben. Ja. Ich meine, wir treffen uns mit Frank zusammen, wir gehen so diesen Text durch und das ist meistens super lustig, vor allem wenn eben viele Leute eben beisammen dann auch sind und man ja so als Endprodukt gar nicht mitbekommt, was da während der Produktion oder so auch abgelaufen ist. Und ich sag mal, wir haben unfassbar viel Freude und Spaß einfach bei dem ganzen Projekt.
Ja, noch viel mehr als ich oder sicher andere, weil du ja in den also wir machen ja die Aufnahmen sind so ein bisschen zweigeteilt. Und es gibt einige, die Aufnahmen, also wir besprechen quasi das Drehbuch öfters in so Runden und dann nehmen viele auch ihren Text aber alleine auf. Aber es gibt auch welche, die auch wie ich das gerne bevorzugen, dass du mit Partnern so im Gespräch, also in einem Fluss halt aufnehmen, nicht alleine im stillen Kämmerchen, sondern Gesprächspartner brauchen. Und da hast du ja in der Vergangenheit das unfassbare Talent bewiesen, gefühlt alle Rollen sprechen zu können. Ne? Also das führte dann schon zu so absurden Situationen, wo du irgendwie, glaube ich, 4 verschiedene Personen in einer Szene gesprochen hast, teilweise mit Stimmen verstellt und wo du quasi hintereinander 4 gesprochen hast, ohne dass einer von uns dazwischen war.
Das fand ich sehr beeindruckend. Es war sehr beeindruckend, aber für mich natürlich auch sehr skurril, weil ich mich daran erinnern musste, okay, wie klang denn diese Rolle noch? Und ich mich dann natürlich auch teilweise vertan habe damit. Und ja, aber es ist einfach sehr, sehr lustig. Also auch diese ganze Produktionsvorphase oder so. Und wie gesagt, das Endprodukt ist natürlich immer so ein mega Highlight, weil man dann erstmalig hört, okay, wie klingt das denn so mit diesen ganzen Effekten und so. Yeah. Das ist ja, während wir das aufnehmen, noch gar kein Thema zu dem Zeitpunkt.
Ja, und ich muss auch ganz ehrlich sagen, gerade so, wenn ich Dinge vorlese, lese ich auch Dinge vor und dann wirklich auch so. Weißt du, und dann ist das, deshalb bin ich auch sehr dankbar, dass auch du da immer wieder einspringst und auch verschiedene Rollen übernimmst und das so, wie nennt man das, wie so in so einer Live-Lesung dann bei so die Aufnahmen gemacht werden, zum Teil zumindest. Und ich muss immer sagen, wenn ich dann manchmal so diese 2-Stunden-Datei sehe, wo bei mir auch, da ich mich ja nur aufnehme mit meinem Teil, wo super viel Schweigen dann aber auch drin ist und dann die einzelnen Stücke, wo ich dann was gesagt habe, weil wir halt so stundenlang das dann einmal durchgesprochen haben oder teilweise dreimal Mal durchsprechen, denke ich mir immer, so was für eine Riesenarbeit für Frank, diese Stellen rauszufinden, rauszusuchen und zusammenzuschneiden. Und dann postet er manchmal ja diese Bilder von dem Schnittprogramm halt, ne, mit diesen 1000 Spuren und Markern, ja, und dies, ja, und das. Ja. Und da bin ich schon, da wäre ich schon raus, sag ich dir. Also ich würde das nicht hinkriegen, absolut nicht.
Also mir persönlich bereitet sowas ja auch Spaß und ich habe im Retrocast ja auch schon mal sowas gemacht, hier diese Bambi und Wildhüter Kai Stories, das waren ja so diese 3-4 Minuten Minifolgen, ja, aber daran sitzt man dann auch halt eben schon eine gute Stunde, bis das eben mal so zusammengeschnippelt war, eben für den Retrocast, oder ursprünglich war es mal gedacht eben für Livestreams, so kleine Mini-Stories, aber ja, absolut Daumen hoch und Respekt für Frank, dass er da so viel Zeit investiert, so nicht nur, wie du schon selbst sagtest, dieses ganze Schreibprozedere, dann sich mit den ganzen Personen synchronisieren und wie er selber auch kürzlich, man darf hier mal kurz erwähnen, dass Tanja und Felo samt Frank kürzlich eine großartige Folge auch veröffentlicht haben. In welchem Podcast war das doch gleich? Das war nicht im Sumpf, sondern bei Data ist ein Hals. Genau, genau. Also hört da auch mal rein. Da hört ihr gerne auch mal den Frank ein bisschen erzählen. Und das ist auf jeden Fall ja super spannend. Also nicht nur super spannend, sondern auch absolut Respekt meinerseits, wie viel Arbeit da einfließt.
Ja, das ist auch auf jeden Fall eine sehr schöne Folge geworden. Es ist immer schön, den guten Felo und Data seinen Hals zu hören. Aber die Folge ist halt einfach auch für Hörspielfreunde, glaube ich, nochmal besonders interessant. Und natürlich für Fans von den Emiden. Und ich muss sagen, ich finde es ist echt eine Ehre, an diesem da so Teil von der ganzen Sache zu sein. Endlich darf ich auch mal Teil von einer Geschichte sein, die auf 5 Jahre angelegt wurde. Und sie nicht nur im Nachgang besprechen. Und du weißt, dass Sachen, die auf 5 Jahre angelegt werden, immer grundsätzlich was Gutes sind, oder?
Ja, natürlich. Aber ist das überhaupt auf 5 Jahre angelegt? Oder
ja, 5 Staffeln. Staffeln. Genau. Aber für mich sind es, und die Folgen werden ja auch immer länger und die Drehbücher werden auch immer länger, die Skripte halt, die der gute Frank schreibt und so. Das, ich könnte mir vorstellen, dass es durchaus noch ein paar Jahre dauert, bis wir da durch sind.
Ja, ich denke auch. Aber auch mir bereitet es unfassbar viel Freude. Vor allem da, ich bin ja auch eigentlich später eingestiegen. Eigentlich sollte ich von Anfang an dabei sein, hatte aber damals aus Zeitgründen ja absagen müssen, was ich einfach super schade fand. Bin dann aber zu einem späteren Zeitpunkt Frank gesagt, ach Frank, hast nicht irgendwie eine kleine Rolle für mich? Irgendwas klitzekleines oder so ein Running Gag, dass ich ab und zu immer mal so wie der Würstchenverkäufer in Folge 1 mal auftauche und irgendwie einen kleinen Satz sage. Frank sagte, ja klar, ich guck mal, was ich da machen kann. Fun Fact, daraus wurde eine dauerhafte Rolle, die ja einfach ursprünglich, war die nicht vorgesehen, reingeschrieben hat als Louis Moreau, der ja Gauner, der Dieb, der irgendwie nicht so ganz viel Glück hatte in seiner Vergangenheit, ohne zu spoilern da jetzt an der Stelle, aber das macht mir unfassbar viel Spaß, diesen Charakter zu sprechen.
Ich entdecke bei Matthew Roberts auch viel von mir. Weißt du, die Rolle des lustigen Dicken, die passt, die da habe ich mich viel Method Acting reingefuttert, quasi, auch so in seine Seele, weißt du? Ja. Das ist Typecasting.
Bist du eigentlich auch so, wenn du dir die Emiten anhörst, dass du dir eigentlich die Gesichter hinter den Stimmen so vorstellst in den Rollen, oder hast du da irgendwie doch andere Gesichter vor Augen?
Am Anfang schon, aber es sind ja auch so viele noch geworden. Es sind ja noch so viele auch dazugekommen und so. Und ich finde, das ist immer besser geworden. Das ist so den einen, gerade wenn der eine mal so eine kleinere Rolle dann noch spricht, weil wir haben ja alle auch mal noch mal einen Satz oder so mal eine andere Rolle gesprochen. Und so, da bin ich mir manchmal auch mal nicht mehr sicher, wer ist jetzt. Und das hilft mir noch mehr, in diese Geschichte reinzukommen. Also ich bin mittlerweile mehr beim Hören in den Charaktern drin, als ich da, dass ich da nur die Sprecher quasi sehe. So langsam.
Ah ja, okay. Ne?
Und ich muss auch sagen, gerade wenn man die weißt du, ich lese keine Drehbücher, Drehbücher lesen mich. Weißt du, normalerweise und so. Ich möchte überrascht sein von dem Text und so. Und so wirke ich auch immer. Ich sage, was? Und ich muss sagen, ich finde da so viele tolle Sprecher, das ist schon bemerkenswert. Für auch so eine Produktion, die ja so noch eine Hobbyproduktion mit unheimlich viel Anspruch. Ne? Also das ist ja eigentlich schon mehr als das. Weißt du, eigentlich sollte man Frank dafür bezahlen. Weißt du? Also ich finde das wirklich auch von der Geschichte, von dem Writing, von dem Aufwand, der da betrieben wird, das ist sehr, sehr respektabel und sehr beeindruckend. Und ich, obwohl ich ja das Skript kenne, freue ich mich, diese Folge dann zu hören.
Ja, und auf jeden
das,
Fall,
das ist
weil
so,
sie dann eben so das Vollendete ist mit den Effekten und dass man sich dann hineinversetzt in die Rolle, dass man ja eigentlich gar nicht irgendwie jetzt wir sind, die da vor dem PC hocken, sondern gerade irgendwo im Universum an XY irgendwo unterwegs sind.
Ja.
Und besonders bemerkenswert finde ich, dass das bei Frank ja auch schon irgendwie so ein ja quasi Lebenstraum ist. Also es ist ja irgendwie ein Projekt, das ihn im Kopf schon seit Jahrzehnten begleitet und er jetzt, da er so viele Leute eben kennengelernt hat, also Frank ist auch ein super Netzwerker, nenne ich es mal so, also der so viele Leute jetzt zusammengebracht hat und ihm helfen, sein Projekt, seinen Herzenswunsch da quasi umzusetzen. Und dementsprechend ist es ja nochmal eine doppelte Ehre, dabei sein zu dürfen.
Absolut, absolut, wirklich. Also das ist echt ein Glücksding und ein Glückstreffer, dieses Projekt. Und macht halt echt Spaß. Ich freue mich immer, wenn eine neue Folge rauskommt. Und also beziehungsweise, wenn schon das Skript dann in der WhatsApp-Gruppe rausgehauen wird. Ja, und ich bin froh immer, sobald es einer oben anpingt, damit ich schnell wiederfinde. Dann lade ich es immer wieder runter als erstes und habe natürlich somit alle Enden nicht, die dann bis zum Aufnahme gemacht wurden und sitzt dann auf der falschen Seite rum und so. Und dann geht das wieder los. Okay, sind wir auf Seite 39? Nein, Gregor, du hast noch die alte Version, weil du nicht gewartet hast und so. Oder weil du nicht gelesen hast, dass es eine neue Version gibt. Aber auch ich lerne da und bin da sehr, sehr dankbar mitmachen zu können. Und es macht wirklich echt sehr, sehr viel Spaß, sowohl das Aufnehmen wie auch so ein Tag wie heute, als es dann so gepinkt hat und plötzlich halt auf man und Frank schrieb so, ja, die Folge ist draußen und so und ja, wäre super, wenn ihr mal so ein bisschen teilen könntet und so. Und das hat man dann natürlich auf allen Netzwerken, die man so zur Verfügung hat, gemacht. Und ich weiß immer noch nicht, wo der Instagram-Feed landet. Auf Instagram kannst du ja jetzt auch die Beiträge teilen. Das ist ja, da ist ja jetzt auch dieser Kreislauf. Aber wo ist denn dieser Feed, wo ich dann nur die geteilten Sachen meiner Leute sehe? Weißt du, was ich meine? Ich sehe ja immer nur die Posts der Leute, aber sehe ich da auch, ist da auch dazwischen dieses Teilen von den Beiträgen?
Also das ist eine hervorragende Frage. Also Instagram ist sowieso irgendwie so wie so ein rotes Tuch für mich. Also ich bin ja durchaus eine Person, die ein bisschen was von IT versteht, aber bei Instagram habe ich in manchen Aspekten noch nicht so 100% bei allem durchgeblickt. Ich bin einfach nicht so der Social-Media-Typ.
Aber da kann ich dich ja jetzt hier auf Tape nach einem Mysterium, was dich angeht, mit mir dich drauf ansprechen jetzt, Kai. Wir schicken uns ja gegenseitig auch gerne mal so Instagram-Videos zu. Und du hast aber den Hang, sie mir über Telegram zu schicken. Also mir quasi den Link zu schicken, der mich dann zu Insta zurückführt. Und ich frage mich jedes Mal, warum nicht in den Nachrichten? Warum schickst du ihn mir extern? Das fasziniert mich jedes Mal aufs Neue.
Das liegt daran, dass ich nicht so multitaskingfähig bin. Das hatte ich dir, glaube ich, schon mal gesagt. Also ich mag es nicht, wenn ich mit einer Person über zwei verschiedene Kommunikationswege parallel schreibe. Also es kommt ja auch teilweise so vor, dass du mir irgendwie was in Instagram schickst und dann auch gleich eine Sprachnachricht hinterher. Und innerlich geht dann mein Puls schon nach oben, weil ich das irgendwie so falsch finde, weil wir in der Regel per Instagram schicken. Und dementsprechend schicke ich mir immer selbst, also ich kopiere einfach den Link zu Instagram und schicke ihn dir per Telegram. Das ist für mich auch irgendwie intuitiver inzwischen, weil ich es halt auch gar nicht anders gewöhnt bin, als das irgendwie in Instagram zu schicken. Das finde ich so befremdlich.
Ja, dann hast du es alle, du meinst, weil du dann alles so zusammen hast, die ganze Kommunikation fortlaufen.
Korrekt, genau.
Ja,
irgendwie kann ich dann nochmal nachverfolgen, okay, dann und dann habe ich vielleicht Gregor das schon mal geschickt oder kann das mal nachhören, wenn wir uns auch Sprachnachrichten hinterher schicken. Und es kam schon vor, dass ich dachte, Mensch, Gregor hat mir doch davon erzählt, wo ist denn das? Und dann, ach verdammt, das war ja auf Instagram.
Und du weißt ja, dass ich jetzt, wo ich das weiß, natürlich niemals ausnutzen werde. Ne? Es ist wie im Berufsleben, wo es jetzt so dazu, bei mir, in meinem Berufsleben geht es sehr stark davon weg, dass die Leute nicht mehr mailen, sondern mir in Teams, in irgendeinem Chat irgendeine Information packen. Der wird aber regelmäßig gelöscht und so und dann ist das halt weg. Ne? Und dann hast du auch das nicht mehr zusammen. Und das fängt an, mich wahnsinnig zu machen. Gerade wenn es so wichtige Sachen sind oder noch schlimmer ist, Dinge, die ich weiterleiten muss. Wo ich dann sage, ja super, jetzt darf ich daraus eine Mail machen und die weiterleiten, statt deine Mail weiterzuleiten und so. Das ist ja im Prinzip auch sowas halt, ne?
Ja, also es gab schon Personen, mit denen habe ich eigentlich regelmäßig so auf Instagram geschrieben und die Personen waren aber, weil ich die Telefonnummer gespeichert habe, eben auch bei WhatsApp theoretisch. Aber wir hatten dort jetzt irgendwie nie geschrieben, aber dann habe ich bei WhatsApp mal irgendwie einen Status geteilt und dann schrieben die Leute mir persönlich irgendwie als Antwort auf diesen Status per WhatsApp. Und das hat mich total irre gemacht, weil ich irgendwie gar nicht mehr nachvollziehen konnte, wo wir gerade schreiben.
Aber es ist total lustig, weil kleine Insights, in diesen Gruppen, also die sind ja auf WhatsApp. Also im Prinzip, ne, weil da die meisten Leute immer noch sind, ne, ist ja nun mal
ja,
so.
Ja, genau.
Ne, und dann haben wir noch die Kommunikation überwiegend von uns beiden, ist ja halt über Telegram. Und dann aber schicken wir uns Instagram-Videos hin und her. Damit haben wir es ausgetribbelt. Also mit anderen Worten, unsere Gruppenkommunikation lassen wir auf WhatsApp. Sonst bleibt Telegram mit Links hin und her schicken, die Main-Kommunikation. Habe ich das richtig verstanden, genau. Kai?
Ja, es ist absolut maximal verwirrend. Eigentlich, weil wir ja beide WhatsApp benutzen, könnten wir auch einfach auf WhatsApp schreiben. Aber nein.
Nee, halt, bitte, lass uns das System dribbeln, weißt du? Nein, wir sind ein bisschen abgeschwiffen, was ja auch mal schön ist. Was worum es uns ging, ist auch jetzt hier ein bisschen Werbung zu machen. Wie gesagt, die Pilot-Episode, die erste Episode der dritten Staffel ist jetzt veröffentlicht, ist natürlich auch in den Shownotes verlinkt. Und wer sich mit dem Hörspiel der Podcaster mal beschäftigen möchte, wer sich mit Alien-Invasion und ganz, ganz vielen, vielen, vielen tollen actionreichen Szenen und vielen Stimmen, die man so im Podcast-Universum so herkennt, mal beschäftigen möchte, dem legen wir das ganz, ganz doll ans Herz, mal die Emiten zu hören.
Ja, definitiv. Also hört da auf jeden Fall rein, gerade wenn ihr auch Sci-Fi-Fans sind und eben so ein bisschen was übrig habt für Hörspiele. Da sind einfach unfassbar viele tolle Stimmen dabei. Absolut. Und wo wir gerade bei tolle Stimmen und Darsteller sind, ein kleines Thema, das ich gerne mal ansprechen würde. Mhm. Ich bin ja im grundlegenden Sinn nicht unbedingt so der riesige Serienfan. Also klar, so früher Star Trek und irgendwie alte Sachen, die schaue ich gerne. Und bei aktuellen Sachen denke ich mir häufig, oh, da gibt es jetzt schon irgendwie 5 Staffeln und dann irgendwie da noch mal reinkommen. Und dann gebe ich meistens schon auf, bevor ich angefangen habe und schaue mir lieber einen Film an, der so eine Rahmenhandlung von 2 Stunden hat und dann freue ich mich auf den nächsten Film. Aber manchmal stolpere ich über so verschiedene Perlen. Und es gibt eine Serie, die habe ich früher teilweise viele Staffeln gerne mal gesehen, nämlich Criminal Minds. Vielleicht kennst du die.
Oh ja, klar, doch. Ja.
Genau. Und in den ersten Staffeln gab es dort eben den Chefermittler von dieser Truppe, den Jason Gideon.
Mandy Patinkin.
Genau, Mandy Patinkin. Und
genau so,
mit diesem habe ich kürzlich eine Serie plötzlich entdeckt und dachte mir, wow, okay, ja, den habe ich früher immer sehr, sehr gerne gesehen und fand es sehr schade, als er bei Criminal Minds ausgestiegen ist. Und ja, Disney Plus läuft die und die heißt Death and Other Details. Und das ist so eine Serie, ja, so eine Komödie kann man es gar nicht nennen, so eine Kriminalserie, die aber so Agatha Christie-artig auf so einem Kreuzfahrtschiff abspielt. Okay. Und Mandy Patinkin spielt dort einfach so einen sehr ikonischen, ja fast so Sherlock Holmes-artigen Detektiv, nur in der Jetztzeit. Und es werden einfach super viele interessante Handlungsfäden gestartet und es gibt immer mal wieder Twists, also so im Ablauf, okay, die Person, die hat vielleicht was ausgeheckt und dann ist doch jede Person, die hat irgendwie in der Vergangenheit mit dieser mal was zu tun gehabt und sowas liebe ich ja prinzipiell, also so die Agatha Christie Sachen und da habe ich einfach sehr viel Spaß dran und die Serie, die hat mich so geflasht und umgehauen, vor allem eben auch die Rolle und wie diese Serie erzählt war, immer mal wieder mit Rückblicken auch eben in die Vergangenheit und ich dachte mir, wow, das ist meine Serie nach meinem Geschmack. Um dann gelesen zu haben, nach Ende der ersten Staffel, nachdem die mich so begeistert hat, dass sie nach einer Staffel abgesetzt wurde.
Ja, siehst mal so, auf dem Höhepunkt abgesetzt oder abgegangen und du musst jetzt nicht vielleicht noch schlechte Staffeln erleben oder irgendwie so.
Ja, ich mag diesen Charakter einfach so gern. Mhm. Also einfach diesen Schauspieler Mandy Patinkin, weil der auch gefühlt so nicht so ganz verbraucht ist, in Anführungszeichen, wie teilweise eben andere Darsteller es gerne mal sind, dass man die, ach, guck mal, der schon wieder, der spielt jetzt in der 7. Serie mit. Und ich weiß, Mandy Patinkin hat eben auch in Homeland in der Serie über 96 Episoden mitgespielt.
Da ist er auch mal dabei geblieben.
Ja, genau.
Ja.
Aber das ist eine Serie, die hat mich einfach unfassbar umgehauen, also auf so eine positive Art und Weise, dass ich einfach geflasht war, auch von der Story und von den Twists und von dem Ende, von dem Ganzen, also hat einfach super spannende Charaktere gehabt.
Also ist es sowas wie so eine Mordermittlung auf einer Kreuzfahrt, sowas in der Art?
Ja, korrekt. Also sie sind auf einer Kreuzfahrt und irgendwann verschwinden halt Personen und man versucht herauszufinden, was ist denn da passiert, ohne jetzt irgendwie ins Spoiler-Territorium zu gehen. Klar. Also schaut die auf jeden Fall selbst an, also auf die Art und Weise, wie die inszeniert ist, also auf so eine unfassbar clevere Art und Weise habe ich das selten gesehen.
Aber das ist eine in sich abgeschlossene Handlung, also die Serie endet jetzt nicht offen. Also es ist nicht so, dass der Mörder oder so, es ist der Captain, oder? Es ist sicher der Captain, oder?
Der Gärtner. Nee, an Bord des
Kreuzfahrtschiffs. Der Bootsgärtner. Ne? Aber also es ist eine abgeschlossene Handlung. Wie viele Folgen gibt es denn davon?
Es sind 7 Folgen, glaube ich, 7, 8 Folgen. Okay. Aber dementsprechend auch relativ überschaubar. Und es ist eine abgeschlossene Staffel. Es wird am Ende natürlich irgendwie so angedeutet, es könnte eine zweite geben, auch wenn sie leider nicht mehr gibt. Aber man kann die auf jeden Fall sich anschauen. Und jeder, der so ein bisschen Spaß daran hat, an solchen Geschichten, also diesen Whodunit-Sachen, um so ein bisschen auch mitzuknobeln und rätseln zu können. Und das kann man bei der Serie definitiv. Also ja, also hat mich absolut geflasht, hat mir super viel Spaß bereitet. Und sowas sehe ich einfach super gerne.
Ist das auch, also ist das auch nur Krimi oder ist das ein bisschen Comedy-lastig mit skurrilen Charakteren?
Es sind sehr skurrile Charaktere dabei. Es ist auch immer mal wieder was dabei, wo man drüber ein bisschen schmunzeln kann. Es ist jetzt keine reine Komödie. Also es ist nicht so, dass man irgendwie so Schenkelklopfer die ganze Zeit hat, sondern prinzipiell ist dieser Fall ist schon doch durchaus ja ernst angelegt und halt super clever erzählt, meiner Meinung nach.
Das ist cool. Vielleicht gucke ich da wirklich mal rein. Wie lang sind denn die Folgen?
Also zwischen 45 Minuten und einer Stunde. Also das ist auf jeden Fall ganz gut wegzugucken. Mhm. Und vorhin habe ich mir einen Film angeguckt, also quasi während wir vereinbart haben, dass wir gleich eine Aufnahme machen wollen, war ich so in den letzten Zügen der Episode oder dieses Films, der gerade bei Netflix gestartet ist, The Woman in Cabin 10 mit Keira Knightley und Guy Pearce. Und den habe ich vorhin gesehen und es ist sowas Ähnliches, nur so ein bisschen düsterer, dunkler und natürlich eben in einer Art halben Stunde untergebracht. Aber auch den fand ich auf jeden Fall solide.
Okay, das hört sich interessant an. Ich dachte, du sagst jetzt The Nun 2 oder so.
Oh, The Nun 2, den habe ich noch nicht gesehen. Den ersten habe ich gesehen, den mochte ich eigentlich ganz gerne.
Den ersten mochte ich auch ganz gerne, der war schön düster, also wirklich schön düster. Der zweite ist allerdings irgendwie eher, also er lässt mich ein bisschen ratlos zurück und ein bisschen gelangweilt. Dann hat er mich. Aber ich wollte noch zu Mandy Patinkin was, wie heißt er nochmal?
Mandy Patinkin.
Genau. Ja, genau, ich dachte erst, du sagst Chicago Hope. Da ist er nämlich in den 90er Jahren, hat er seinen Durchbruch gehabt.
Habe ich nie gesehen.
Du warst die Emergency Room Gucker wahrscheinlich eher, ne, in den 90ern. Wie die meisten halt, ne. Auf jeden Fall, nee, da ist er ja auch ausgestiegen, irgendwie nach 4 Staffeln. Und bei Criminal Minds ist er ja nach der 2. Staffel ausgestiegen, indem er einfach nicht mehr zu den Dreharbeiten zur 3. Staffel erschienen ist. Dann haben sie ihn irgendwie gefunden. Und dann hat er gesagt, er kann diese Serie nicht mehr machen, weil es ist zu brutal und er hat Albträume davon. Und dann haben sie ihm irgendwie sich geeinigt, dass sie aus dem Vertrag lassen und er nur noch irgendwie die erste Folge oder die ersten 2 Folgen der 3. Staffel macht. Und das hat er wohl öfters mal so gehabt, dass er so aus Serien einfach so irgendwie...
Ja, Criminal Minds, aus demselben Grund. Es ist so brutal.
So ausgestiegen ist und so. Oder wenn ihm der Erfolg da zu Kopf gestiegen ist, deshalb hat es mich dann doch erfreut, dass er bei Homeland, ich glaube bei Homeland war er wirklich die gesamte Laufzeit der Serie dabei. Da haben sie sicher auch, nach jeder Staffel hat da sicher einer an seinem Parkplatz gestanden und gesagt, er ist wieder da. Er ist wieder zurückgekommen. Juhu! Und so. Aber ich fand ihn auch sehr cool Schauspieler, der jetzt auch so, wenn er so diesen grauen Bart hat, weißt du, wo ich zuletzt ihn gesehen habe, dann hat er so was Beruhigendes, so wie eine Lavalampe auf 2 Beinen. Weißt du, Männer mit Bärten haben diesen Effekt auf mich. So Obi-Wan Kenobi beispielsweise in der neuen Serie halt, ne? Oder auch Sido aktuell. Ist für mich wie eine Lavalampe auf 2 Beinen. Der hat was total Beruhigendes an sich.
Der hat was Beruhigendes, aber der hat auch eine unfassbare Präsenz. Also sobald man den irgendwo erblickt in der Szene, dann will man den einfach beobachten, was er tut. Also ist einfach so ein Charakter.
Eine Sache muss ich dann fragen, was spielt er denn in der Serie? Ist er irgendwie, er ist ja wahrscheinlich nicht der Polizist oder so auf dem Schiff, oder?
Er ist so ein Detektiv, also quasi wie bei den Agatha Christie Sachen oder wie zum Beispiel Daniel Craig eben in den Knives Out Filmen, da kommt ja jetzt auch ein dritter demnächst.
Ist das so also vergleichbar mit Knives Out?
Ja, definitiv, auf jeden Fall, nur eben als Serie ausgelegt und es wird immer wieder verschiedene Handlungsstränge zusammengeführt, um letztendlich dann diesen Täter, den ursprünglichen, überführen zu können und das liebe ich einfach. Also am Rande jetzt von diesen ganzen irgendwie großen Genres und großen Sachen, die man so sieht, rum Marvel. Da bin ich einfach so übersättigt und freue mich immer so einzelständigen Filmen, die irgendwie mal versuchen, was Neues zu machen oder irgendwie so alte Sachen von früher. Ich war ja auch ein riesiger Columbo-Fan.
Oh, Columbo.
Und halt so Sachen ja nochmal zurückzubringen.
Oh, ja. Da wollten wir auch irgendwann mal über eine Columbo-Folge reden, stimmt. Das hatten wir auch schon mal angedacht. Oh, Columbo war echt toll. Ja, großartig. Nee, ich wollte eben den Witz machen mit bei Mandy, dass sie vielleicht nur eine Staffel gemacht haben, um seinem Ausstieg zuvorzukommen. Weißt du, diesmal nicht mit, du kommst nicht mehr wieder zum Drehort. Diesmal setzen wir es ab, bevor du
raus. Diesmal setzen wir es ab und werfen dich raus.
30 Jahre hat es gedauert. Jetzt sind wir mal dran. Ja, ich gucke im Moment auch eine neue Serie, die aber auf Paramount Plus, weil ich immer noch Star Trek Discovery nachverarbeite, die dritte Staffel habe ich immer noch Paramount Plus, und da gucke ich gerade die Serie From nach, oder zum ersten Mal. Die wird im Moment gelobt so als so eine neue ikonische Horrorserie, und da hat sie auch sehr viel Anleihen von so Horror Mystery halt, ne? Und so ganz grob, so ganz grob so die Story, da ist halt so, Leute sind in so einer Kleinstadt gefangen, aus der sie landen immer wieder, in der sie können da nicht raus. Immer wenn sie die Straßen, alle Straßen führen wieder in diese Stadt zurück ungefähr, ne? Und die müssen nachts in den Häusern halt bleiben und haben dann so kleine Talismänner in den Häusern, weil nachts kommen halt so wie Menschen sehen die aus, das sind aber Dämonen, die dann wie Menschen rumlaufen und die halt töten. Und die sind nur sicher, wenn sie nachts in den Häusern bleiben, die Häuser verrammelt sind und diese Talismänner da herrschen, da hängen und so. Und die Wesen versuchen sie aber rauszulocken, gerade Kinder sind da sehr anfällig für, deshalb muss man die Fenster vernageln und pipapo. Und das hat ist sehr horroresk. Ich bin jetzt so in der ersten Staffel, und es gibt schon drei, und die vierte Staffel wird gerade gedreht, und das Ganze steht und fällt natürlich mit, wie werden sie es irgendwann mal auflösen. Aber ich muss schon sagen, jetzt schon muss ich sagen, sind es mir schon ein paar Charaktere zu viel und sehr viel Dialog, weil sie einem versuchen, jeden Charakter in dieser kleinen Stadt irgendwie vorzustellen und zu erklären. Und ich habe schon gehört, in der zweiten Staffel wird das noch extremer, dass man davon viel sieht und sehr viel Hintergrundgeschichte über die Characters erfährt und dass das so ein bisschen die Handlung ausbremst, was natürlich vielleicht auch schwer ist, weil sie tritt wohl nicht auf der Stelle, aber es geht dann halt langsamer voran, weil sie sehr character-driven ist. Trotzdem fasziniert mich dieses Thema mit dieser kleinen Stadt, aus der die Leute nicht rauskommen, so Stephen King-mäßig, und dann nachts diese Menschen, die alle wie Menschen, / Dämonen, die auch sprechen und alle unterschiedliche, weiß ja, eine sieht aus wie ein Milchmann, dann gibt's einen, der hat so ein Grinsegesicht, der wird irgendwie Smiley genannt von dem Grinsen halt her, den finden die irgendwie alle, der ist wohl in dieser Szene um diese Serie wohl so ein kleiner Star. Mein Favorit, diese Wesen werden so in Fankreisen Frombie genannt. Also nicht Zombie, sondern Frombie, From und die. Und da ist einer, der sieht aus wie ein Cowboy. Und er ist so ein Cowboy und geht auch so. Der hat immer so die Hände vorne am Gürtel. Der sieht aus wie ein Line-Dancer, der gleich loslegt. Und der zieht diesen Gang, dieses Gehen, dieses Line-Dance-Gehen, so mit so Schritt rechts, Schritt links, zieht der voll durch. Egal in welcher Situation, da kann vor ihm eine Person gehäutet werden. Weil die Serie ist auch wirklich brutal an vielen Stellen.
Okay.
Und der zieht dann trotzdem so dieses Gehen, so, dass er aussieht, als wenn er gleich Line dancen würde, los. Und irgendwie, obwohl ich jetzt schon sage, oh, es sind aber viele Figuren und viele Hintergrundgeschichten und viele zwischenmenschliche Gespräche, klar, und ich weiß, in der nächsten Staffel wird es noch mehr, trotzdem fasziniert mich diese Ausgangslage und diese Geschichte, und das motiviert mich trotzdem, so langsam die Serie weiter zu gucken, obwohl ich, weil ich ja so der Unspoilbare bin, schon gelesen habe, wo die Serie am Ende der dritten Staffel steht, ich lese sowas im Voraus, und dass eine vierte Staffel gerade gedreht wird, somit ich mir natürlich ein bisschen was von der Spannung vorwegnehme, aber trotzdem fasziniert es mich so ein bisschen, weil natürlich steht und fällt sowas, wie lösen sie es dann am Ende auf halt, ne? So eine Stephen King-eske, da war es ja auch häufig so, die Schwachstelle, die Auflösung häufig bei King-Geschichten am Ende, ne? Und es sind auch die Lost-Macher beteiligt, deshalb könnte es, Grüße ans Inselradio Lost, hallo, nein, aber da habe ich ein bisschen Angst, dass es am Ende einfach nur, sie sind alle, naja, tot oder so, also, aber nichtsdestotrotz, irgendwie fasziniert mich die Geschichte und diese Idee so, dass man dann nachts sich einsperren muss und dann diese Wesen draußen am Fenster stehen und sagen, hi, lass mich doch rein, ich bin deine Tante oder ich bin dein Line-Dance-Partner und wir sind doch heute Abend verabredet. Und der ist, wie gesagt, der ist mein totaler Liebling, der Line-Dance-Cowboy, Alter.
Also ich habe von der Serie bisher noch nie zu gehört, habe jetzt nebenbei natürlich Wikipedia mal geöffnet und direkt gesehen, oh, 3 Staffeln. Ansonsten klang das, was du da erzählt hast, ja schon mal ganz interessant und hat mich so ein bisschen an den Film The Village erinnert.
Ja.
Von hier M. Night Shyamalan, so in die Richtung.
Shyamalan, das ist es. Und ich habe auch mit Kumpels gesprochen, die schon weitergeguckt haben und die auch gesagt haben, ja, wenn du durch die zweite durch bist, dann ist es, die dritte ist wieder ein bisschen schneller. Wie gesagt, es ist halt sehr character-driven und so und was nicht schlimm ist, aber es sind halt, die müssen mir nicht jeden Schwibschwager, der da wohnt, im Detail erklären. Aber es schreckt einen natürlich schon ab, zu lesen, ah, jetzt sind da 30 Folgen oder 40 Folgen und dann kann es ja noch weitergehen und dann steht man da und sagt, will ich mich drauf einlassen? Auch ein faszinierendes Phänomen irgendwie, ne? Dass man bei Serien so abgeschreckt schon ist, wenn man sagt, oh, da gibt's schon so viele Folgen. Was ist denn, wenn mir auf einmal Supernatural gefällt auf einmal? Also, ich habe das noch nie großartig geguckt, aber was ist, wenn es mich jetzt total casht? Ich entdecke nämlich im Moment solche Serien wie From, indem ich auf TikTok rumswipe, dann sehe ich irgendwie so ein KI-Video und dann fange ich an und dann sitze ich drin. Dann sitze ich in der Falle. Und jetzt gucke ich die Serie und bin dann trotzdem schon so, dass ich sage, oh, 30 Folgen und wenn das ist immer noch nicht vorbei. Ich glaube, vielleicht würde es mir noch besser gefallen, wenn man das als eine Miniserie erzählt hätte. Weißt du, so 6 Folgen zusammengerafft, auch wie ist dieses Mysterium, warum die da aus dieser Stadt nicht rauskommen und wer sind diese ganzen Frombies und wie kam das dazu und alles. Ne? Wahrscheinlich würde mir das, könnte ich mir vorstellen, retrospektiv dann am Ende, wenn ich das mal alles geguckt habe, besser gefallen. Aber trotzdem hat die Serie gerade was irgendwie Faszinierendes auf mich.
Ja, ich verstehe voll, was du meinst, aber es interessiert mich natürlich auch. Andererseits sehe ich dann, oh, 30 plus Episoden, noch eine neue Staffel und dann habe ich natürlich schon mal wenig Lust. Aber bei mir liegt es eben auch daran, dass ich Episoden oder so Staffeln gerne, also Serien allgemein halt gerne von Anfang an irgendwie mitverfolge. Und so ging es mir damals eben bei zum Beispiel so einer Serie wie hier Slow Horses, ein Fall für Jackson Lamb mit dem großartigen Gary Oldman. Yeah. Ja, aber in so einer ikonisch abgehobenen, schmutzigen Rolle. Also der spielt da so eine richtige Arschgeige, aber trotzdem irgendwie einen super talentierten Agenten eigentlich. Und er ist der Chef, der Anführer eben von einer Truppe an Agenten, die irgendwo so ausgemustert wurden beim MI6. Also einfach nur so die Resterampe letztendlich. Und da steckt auch super viel, ja, sehr hartes Zeug, also teilweise sehr brutal. Und trotzdem ist es aufgrund dessen, weil Gary Oldman so einen abgefragten Alkoholiker spielt, der trotzdem so super talentiert ist, immer wieder super lustig auch. Also es ist einfach, wo man sich denkt, boah, ist das ein Drecksack, ist das ein Arschloch? Aber so auf die Art und Weise, ja, in echt würde man damit nichts zu tun haben wollen, aber in der Serie ihn so zu sehen, ich würde fast behaupten, das ist die beste Rolle, die Gary Oldman jemals irgendwie so umgesetzt hat. Und der hat schon viel großartige Sachen gemacht. Also die macht mir sehr viel Spaß und aktuell läuft da eben auch die 4. Staffel, wobei jede Staffel nur so 6 Episoden hat.
Ja, aber es ist echt krass, dass das so an einem vorbeigeht, weil das ist, glaube ich, eine Apple-TV-Serie, ne?
Genau.
Und irgendwie sind die ja so ein bisschen, also man mag mich Lügner schelten, aber ich finde, dass Apple macht so super tolle Serien, aber die gehen irgendwie so komplett so an den Leuten vorbei, weil das nicht, die Verbreitung nicht so groß ist von Apple TV und es sind so viele Serien, von denen man hört, die sind so gut und von der Serie habe ich genau dasselbe, was du gerade erzählt hast, auch gehört und dann denke ich so, Slow Horses hätte ich wahrscheinlich nur vom Titel, wäre ich nicht dran, langsame Pferde? Also, ne, irgendwie wäre ich wahrscheinlich im Leben nicht drauf gekommen, das mal zu gucken. Und ich habe auch kein Apple TV und so, aber ich habe das jetzt auch von, also in diversen Netzwerken gelesen, dass die Serie, das ist Gary Oldmans großartigste Leistung seiner Karriere, was du eben gesagt hast. Aber ist dann halt so ein bisschen schade, ne, das ist so der Fluch der vielen Streamer und dass ich Apple mal als Nische bezeichnen würde, hätte ich auch nicht gedacht, aber was den Streamer angeht, finde ich, in der Verbreitung ist es halt dann nicht so verfügbar halt, ne?
Ja, das stimmt schon, aber wenn wir mal so zurückblicken, wir haben ja schon über verschiedene Apple Plus Produktionen gesprochen, The Gorge,
ja,
also unfassbar hochwertig produzierte Sachen und natürlich halt nicht so die Masse, wie zum Beispiel Netflix, das einfach so alle 3 Tage irgendwie neue Serie raushaut, sondern wirklich hochwertig produziert. Und wo wir gerade bei The Gorge waren, für mich auch jetzt stand, wo wir gerade aufnehmen, Oktober immer noch eigentlich der beste Film, so ein Überraschungshit des Jahres. Und wie gesagt, da braucht es für mich schon einiges, um mich irgendwie mal so komplett zu überzeugen. Also jeder hört sich nochmal die The Gorge-Folge an. Das war ja letztendlich ein Film, den ich irgendwie mal vorgeschlagen hat und der dich ja sogar überzeugt hat, einfach in verschiedenen Aspekten. Aber um nochmal zurückzukommen, Apple Plus macht einfach schon wirklich super hochwertige Sachen.
Ein bisschen unter Ausschluss der Öffentlichkeit.
so wirkt es in der Tat.
Ja, es ist halt einfach der Streamer, den, also in meiner Bubble und gefühlt halt die weniger die Leute halt haben. Aber wie gesagt, man kriegt das ja wirklich mit. Die haben ja hier super, also die haben schon den Ruf, hervorragende Serien zu produzieren. Aber ich hatte auch bei dieser, wie heißt denn diese eine Serie, die bei denen auch so, die mit diesem hier For All Mankind beispielsweise, ist ja auch eine Serie, wo mir auch jeder sagt, die wäre irgendwie das beste Star Trek seit, beste Star Trek seit Star Trek halt und so. Oder wäre halt eine der besten neueren Serien überhaupt. Und dann gibt's doch noch diese Serie mit dem, diesem Typen, den sie alle so nett finden. Mensch.
Ich weiß, was du meinst. Ja, Ted Lasso,
genau. Das ist so eine gar eine Serie, wo der Hauptdarsteller mal in einem Interview gesagt hat, wenn wir auf einem anderen Streamer laufen würden wie Netflix, dann wäre wahrscheinlich das eine der erfolgreichsten Serien der Welt halt, ne? Also, weil jeder, der es kennt, ist auch total liebt, aber es kennen halt nicht so viele. Das ist so ein bisschen schade, weil es halt so hochwertige Produktionen sind. Und wir stehen dann halt so gefühlt mit dieser Netflix-Formel da. Da ist man ja selber schuld. Müsste ich ja nicht. Ich abonniere dann, lass Netflix abonnieren und guck mir dann halt den 95. Einheitsbrei mittlerweile an, so nach einer gewissen Formel und so. Aber es ist, wie es so schön heißt. Aber Slow Horses hört sich wirklich interessant an.
Ja, also macht auch super viel Spaß. Also die Serie braucht so 2-3 Folgen, bis man irgendwie mal verstanden hat, welche Art von Serie das sein möchte. Also um irgendwie zu verstehen, sich zu orientieren, okay, was will die Serie jetzt sein? Vielleicht hat die auch selber so eine kleine Findungsphase gehabt, aber ab dem Zeitpunkt, wenn man mal begriffen hat, okay, ist eine britische Serie, dementsprechend auch ein britischer Humor mit drin. Also dementsprechend, ja, also ich bin da komplett hin und weg, freue mich über jede neue Episode und die wird aktuell eben die neue Staffel auch eben wöchentlich veröffentlicht, so jeden Mittwoch und ich freue mich drauf. Es ist wirklich wie bei Star Trek so in den 90er Jahren, wo man so dem Tag entgegenfiebert, wo es dann einfach endlich weitergeht.
Ja. Und das ist wirklich schön zu sagen. Ich freue mich halt auf die Folge. Ja. So ging es mir jetzt bei Dexter Resurrection. Da habe ich mich auch immer auf die neue Folge gefreut. Ist ja auch erst die 10. Staffel, wenn man es genau nimmt von der Serie. Da wurde es auch mal, Zeit. Und da habe ich mich auch gefreut, dass die Serie jetzt verlängert wurde. Wurde auch Zeit. Ja, dafür wurde Dexter Original Sin eingestellt nach einer Staffel. Das wiederum. Aber gut, dafür hat Sarah Michelle Gellar Zeit, die neue Buffy-Serie zu drehen. Deshalb sei es ihr verziehen. ich würde aber an der Stelle gleich hier noch eine kleine Ankündigung machen, Kai, die dich auch betrifft. Denn wir haben durchaus nettes Feedback bekommen zu Ringen der Musketiere und auch den einen, der uns auch geschrieben hat, ja, die anderen 3 Folgen müsst ihr aber auch mal besprechen und so, ne? Und ja, und deshalb, Kai, willst du mit mir die anderen 3 Folgen auch besprechen?
Das machen wir, Gregor. Einfach alleine durch diesen quasi 4,5 Minuten Trailer, diese Vorschau am Ende der letzten Episode, habe ich darauf schon Bock. Und letztes Wochenende, als wir hier aufnehmen, war ich ja mit Frank und vielen anderen tollen Leuten auf der sogenannten FriendsCon. Also das heißt so, ist eigentlich nur so ein kleines Community-Treffen rund um Frank, der so ein paar tolle Leute irgendwie versammelt hat. Und da habe ich die Chance einfach genutzt und habe so den ersten Teil der Ring der Musketiere, die wir besprochen haben, mal vorgeführt und die Leute waren gleicher Zeit überrascht und entsetzt.
Also, ja, ja.
Und jeder hat quasi verstanden, warum diese Serie bisher nur ein einziges Mal ausgestrahlt wurde. Und ja, natürlich, Gregor, wir wollen auch die anderen 3 noch besprechen.
Das ist ja sehr überschaubar, wenn wir mal ehrlich sind. Ne? Also 3-mal. Ja. Und ganz ehrlich, ich habe ja schon auch viele, du ja auch viele Fernsehfolgen besprochen, ne, von Serien und tu das ja auch immer noch. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, oft muss ich die Folge dann 2-mal gucken oder hab die schon mal gesehen und guck sie dann nochmal und um mir so Notizen zu machen, um so möglichst wenig zu verpassen. Aber so einfach, wie es bei der Folge war, wo es einfach einmal runtergeguckt, ich könnte sie dir jetzt, glaube ich, noch besprechen, weil das einfach so ein Billo das ist so ein Bill O'Reilly vom Storyline. Und ich habe, mein Hirn schaltet immer noch aus bei dem spontanen Konzert vor dem Versteck der Bösen. Also dieses mit der Bühne und dem ganzen Soundsystem.
Ja, was für ein riesiger Aufwand, ja.
Und allein die Genehmigung wirst du nicht in Deutschland kriegen und so. Also ganz, ganz großes Kino. Ah, die fragen natürlich nicht, es sind Musketiere. Ne? Deshalb, ich habe eh Bock, mir die anderen drei Folgen mal zu sehen. Deshalb werden wir die so peu à peu in den nächsten Monaten mal hier und da eine der Folgen immer mal so bringen. Wir machen dann die auch wirklich einfach die drei irgendwie dann nicht in einer Folge, sondern jede Folge kriegt schon ihre eigene Folge.
Genau. Ich glaube, das hat sie schon verdient. Wir dürfen ja behaupten, wir sind dann quasi das einzige Projekt aktuell in Deutschland, das die überhaupt besprochen hat. Also müssen wir dem auch...
Oder hat. Das ist schon bemerkenswert. Ich habe tatsächlich danach auch noch Nachrichten bekommen von Leuten, die gesagt haben, dass ich das mal erlebe. Allein schon dieses... Und es gab auch Leute, die auch gesagt haben, Mensch, doch, jetzt wo du sagst, ganz dunkel, ich glaube, das habe ich damals gesehen und so. Also das ist schon faszinierend, wenn dann so... Es ist immer schön, so Feedback zu bekommen.
Ja, selten hat es mehr gepasst und gestimmt, dass wir die Serie ja eigentlich, nachdem wir sie jahrelang immer mal wieder drüber gesprochen haben, der Ring der Musketiere, das war doch eigentlich ganz gut. Und man hat es irgendwie positiv abgespeichert und dass es eigentlich doch super trashig ist.
Absolut,
und
absolut.
Man mehr als nachvollziehen kann, warum man das einfach nie mehr danach gesehen hat. Vermutlich, weil auch die Schauspieler, die darin beteiligt waren, ja selbst irgendwie sich geschämt haben dafür, was sie da eigentlich gemacht haben.
Das will ich wirklich nochmal rauskriegen. Ich vermute wirklich, dass bei Hasselhoff war es dieser, er ist der Gesangslehrer von Milli Vanilli. Ich glaube, der Spruch von Tommy, der hat's ausgelöst. Und das hat so schön gepasst, weil wir hatten ja dann auch kürzlich hier Tag der Deutschen Einheit und so. Und dann waren ja überall so auch so Posts so nach dem Motto, danke David, danke dafür. Und dann dieser Auftritt von ihm am Brandenburger Tor mit dieser geilen Jacke, mit dem Leucht, weißt du, mit diesen Leuchtlampen hinten drauf und so. Und dann haben die gesagt, es passt irgendwie so schön halt, ne? Es war schon damals ein popkulturelles Phänomen in Deutschland halt. Da war er zu der Fall, Zeit echt größer als in den USA, muss man sagen. Also da war schon so eine Hasselhoff-Manie damals ein bisschen.
Auf jeden Fall. Also gerade so die Musik, wenn man so zurückdenkt und man hat es vielleicht als Kinder, Jugendliche eben auch damals im Fernsehen live verfolgt. Also ich erinnere mich ja daran, meine Großeltern saßen, die hatten irgendwie hier auch Tränen in den Augen, als verschiedene so Songs gespielt wurden und als der Mauerfall war und das einfach so ein Highlight ja in deren Leben war. Absolut. Und man als Kind ja das Ganze nicht so nachvollziehen konnte. Aber als unfassbare Überleitung, jetzt wo wir gerade bei alter Musik waren, man hat ja so Lebensphasen, Gregor. Vielleicht hast du das auch schon mal gedacht, dass du irgendwann früher, weiß nicht, Filme, Serien gesehen hast und dachtest, oh, die Musik, die ist aber eigentlich gar nicht so gut, obwohl ich die Filme gerne sehe. Aber so 30 Jahre später denke ich jetzt, boah, die Filme sind teilweise nicht gut gealtert, aber die Musik finde ich heutzutage richtig großartig. Also ich spreche jetzt von Bud Spencer-Filmen und Oliver Onions. Ich höre die aktuell Tag ein, Tag aus wirklich hoch und runter und bin überrascht davon, was das für eine hochwertige, coole Musik ist, was da damals teilweise auch erzeugt wurde.
Na, 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 na.
Ja, also nicht nur das, sondern auch die Songs, die so rund um Bud Spencer, Terence Hill Filme entstanden sind. Also da habe ich im Moment aktuell viel Spaß dran.
Das glaube ich dir. Ich habe das damals schon geliebt. Ich war ja doch damals einfach meiner Zeit voraus. Bei der, ich glaube, der Bomber hier, wo er das, ist das der Bomber, wo er das Football-Team trainiert? Der Titelsong dazu? Ah, es ist so großartig.
Wo das Football-Team trainiert, das ist hier, oh Gott, jetzt habe ich ein Blackout, was das angeht.
Ja, aber du weißt, welcher,
der Song heißt, glaube ich, Bomber oder sowas, ja.
Ja,
Bulldozer,
stimmt, genau. Ja, aber ganz großartig. Also
ja, auf jeden Fall.
Die Songs und die, es war ja so catchy und so und es hat so gut funktioniert und ich habe ja irgendwann mal die Bud Spencer und Terence Hill Superbox mir mal auf DVD, weil ich gedacht habe, da kommt nie was Besseres Bild hat.
Sie nannten ihn Mücke.
Oh Gott, wie komme ich denn? Stimmt, sie nannten ihn Mücke. Genau. Ja, es ist so großartig. Ist tatsächlich auch einer meiner Lieblings-Bud Spencer-Filme. Aber ich mag auch Sachen wie Aladdin beispielsweise. Der wird ja immer so verschmäht, aber Aladdin fand ich auch gut mit ihm.
Ja, manche davon sind wirklich gut gealtert und wenn sie weniger gut gealtert sind, dann lag das meistens eben an der damaligen Synchro, die natürlich super ikonisch ist, von Rainer Brandt. Also dadurch, dass die irgendwie auch überhaupt so bekannt wurden und so mega Highlights hierzulande waren und mega Hits. Aber manche von den Sprüchen, die da so irgendwie getroppt wurden, die sind heutzutage nur noch mit Nostalgiebrille erträglich.
Ja, natürlich, das ist klar. Und da kann man so ein bisschen auch drüber hinwegsehen, über das eine und andere. Aber das Beste ist immer noch die Ansichtskarte aus Solingen. Das ist immer, war das nicht irgendwie so, weil der Typ ein Messer hatte und Messer wurden damals in Solingen irgendwie gemacht. Das hatte irgendwie doch diesen Hintergrund. Es ging doch da um Messer und Messer wurden damals gab es eine Firma, die da ganz bekannt für war und die saß halt in Solingen. Und
ja. Dieser Gag mit zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Ja, genau. Ansichtskarte aus Solingen.
Es ist einfach, das ist ganz großartig und der Erfolg wäre sicher nicht da gewesen, wenn es nicht diese Rainer Brandt-Synchro gegeben hätte. Ich muss sagen, es gibt ja heute auch so ein bisschen, die sagen, ja, Mensch, im Nachhinein finde ich es nicht mehr so geil. Aber ohne die wäre es nicht dieser Erfolg in Deutschland gewesen. Muss man ganz ehrlich sagen. Halt, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Bei den zwei ja auch. Ne? Also.
Ich mache ja aktuell einen Rewatch und werde deswegen eben auch sehr auf die Musik aufmerksam. Und klar, ich erinnere mich auch sehr, sehr gerne immer mal wieder zurück. Und die Filme, die heutzutage ja mit am besten gealtert sind, ja, ist halt sowas, wie ich kürzlich zum Beispiel zwei bärenstarke Typen mit Frank im Retrocast besprochen habe.
Genau.
Also das ist deswegen so gut gealtert, weil da ausnahmsweise Rainer Brandt nicht beteiligt war. Und trotzdem hat so diesen Schnodderdeutsch Synchro, aber.
Das war dann halt der Standard, also bei solchen Geschichten.
Ja, ja, genau.
Also, ich glaube, das ist heutzutage unfassbar, also wahrscheinlich sehr, sehr schwer durchzukriegen, diese Freiheit zu haben, da sowas Eigenes draus zu machen. Man kann natürlich auch sagen, die haben einfach wilde Sau gespielt und daraus gemacht, was sie wollten. Man kann natürlich auch die auf der anderen Seite sagen, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, sowas wie Babylon 5, wenn da irgendjemand Deutsch gesagt hätte, nee, da mache ich meine eigene und da mache ich hier einfach so, weiß ich nicht, die Synchronisation von einem Porno oder so drauf. Ich weiß nicht, ob man es so cool gefunden hätte, wo jedes Wort ein gewisses Gewicht hat und wo es wichtig ist, dass die Dialoge genauso laufen. Ja. Oder wenn da einer so eine schnodderdeutsche Synchro von Breaking Bad oder so gemacht hat oder eben wie gesagt Babylon 5, wäre das wahrscheinlich nicht so cool und auch natürlich im Sinne auch der Schöpfer, vielleicht da auch an der einen oder anderen Stelle etwas respektlos dem Werk gegenüber, aber der Erfolg war ja so groß, dass die später ja sogar bei den zwei hieß es ja damals, dass Rainer Brandt für zukünftige Folgen sogar damals Drehbücher hätte schreiben sollen, weil das so gut ankam und so, was da nicht mehr gemacht wird. Also man hat natürlich letztendlich dann auch den Erfolg gesehen, den diese Synchronisation dann gebracht
aber
hat.
Aber ich bin ehrlich, ich würde jetzt Babylon 5 mit so einer Schnodder Deutsch Synchro würde ich mir auch schon mal angucken.
Da kommt der JK, der alte Schmierlappen. Ne? Genau.
Seien Sie mal ganz nett, sonst drücken wir das Köpfchen in den Hals. Oder beißen eine Beule in den Bart.
Ich habe hier eine Ansichtskarte aus Centauri Prime, Mann. Ne, weißt du? Also so ein richtiges Schnodderdeutsch Babylon 5 Synchro. Weiß ich nicht.
Das war damals schon so ein Ding. Also früher, also es ging ja über Tische und Bänke, das hatte ja mit der Synchro überhaupt nichts mehr mit dem Ursprungswerk teilweise zu tun.
Mit der Handlung nicht.
Ja,
das hatte mit Handlung nichts zu tun.
Ja. Und teilweise wurde ja auch irgendwie die Synchro gesprochen, obwohl die Charaktere beide gerade den Mund zu hatten. Also das war also sehr wild.
Ja, oder offscreen. Das ist bei den zwei so stark, wo du dann immer wenn er dann immer vom Lörtchen redet und so und du merkst, die Kamera ist nicht auf ihm drauf, sondern hattest du quasi offscreen so reingesprochen und so halt.
Genau. Genau.
Und so, da ist so viel einfach dazugepackt worden, aber das macht es halt so gut, muss man echt sagen, ne? Also, wenn man sich das so überlegt, dass das eigentlich eine sehr ernste Krimi-Sache irgendwie war und dass die dann sowas rausgemacht haben, das ist schon geil, muss man schon sagen. Also, das ist natürlich ein Zeichen, ein Kind seiner Zeit und ich glaube, heute sind heute auch bei Synchronverträgen das nicht mehr so, dass du so frei handeln kannst. Da ist
nicht
es eher
mehr denkbar.
Das glaube ich auch nicht. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja. Also, ne, aber das ist schon geil, muss man schon wirklich sagen. Und diese Soundtracks, da kann ich dich komplett verstehen, die machen einfach gute Laune.
Weißt du? Definitiv, die machen super gute Laune. Und ich hatte dann natürlich auch so ein bisschen nachgeschaut mal eben, was so Filme irgendwie auch, ja, so Erfolg hatten. Und es ist einfach unglaublich, dass damals teilweise für einen Bud Spencer-Film über 12 Millionen Deutsche ins Kino gegangen sind. Also das sind ja Zahlen, die heutzutage irgendwie gar nicht mehr greifbar sind. Und dass manche Bud Spencer-Filme oder zumindest einer davon noch auch in den Top Ten der meistbesuchten Filme aller Zeiten in deutschen Kinos sind. Also das ist einfach eine bemerkenswerte Zeit gewesen. Und ich bin sehr dankbar dafür, dass ich irgendwie in der Kindheit diese Filme hatte, weil das waren für mich zwei eindeutige Vorbilder mehr oder weniger. Also nicht, dass ich irgendwie Leute irgendwie verprügelt hätte danach oder Schnodderdorf gesprochen hätte, aber es ist einfach irgendwie so ein Aspekt, den ich in meiner aus meiner Kindheit nicht mehr missen wollen würde.
Es ist das Berühmte, was du so schön geprägt hast, es ist so die Heizung im Rücken, ne?
Ja.
Das ist so ein bisschen, da fühlt man sich gleich wohl. Wir konnten ja vom Alter nur die Troublemaker noch im Kino so wirklich erleben. 94, ja. Haben wir ja auch schon mal besprochen beim Retro-Cast.
Haben wir besprochen, ja. Und wir haben auch mal über Lucky Luke gesprochen und wir haben das Klavier vergessen, Gregor.
Immer noch dein Traum. Wir haben über die Folge Der Geisterzug gesprochen, der Lucky Luke Fernsehserie mit dem guten, das hätte ich fast Til Schweiger gesagt. Mit Terence Hill, der das Lucky Luke-Kostüm dann auch konsequent über andere Filme durchgetragen hat. Dem schien dieses weiße beige-weiße Outfit mit dem weißen langen Mantel irgendwie dann. Das schien so sein Standard Wild-West-Outfit so seit den 90ern.
Hat er ja auch bei den Troublemakern.
Hat er auch an, genau. Großartig. Und da gab es die Folge Der Geisterzug und da haben wir tatsächlich das alleine losspielende Klavier am Ende vergessen zu erwähnen.
Irgendwann müssen wir mal ein Remake der Folge machen.
Und da Kai das jetzt seit gefühlt 4 Jahren anspricht, scheint ich das immer noch irgendwie wirklich mitgenommen zu haben, das Thema. Kann das sein, Kai?
Nein. Aber es heißt mitgenommen. Es ist einfach so, man podcastet und irgendwie, man ärgert sich danach darüber, dass man irgendwie so einen wichtigen oder lustigen Aspekt vergessen hat. Wir haben ja die Folge damals besprochen, so, ich glaube, das war in der so Adventskalenderzeit Retrocast.
Ja, genau.
Ja, da haben wir darüber gesprochen, haben so einen super wichtigen Fakt einfach vergessen zu erwähnen.
Das ist, manchmal ist es so, das fällt einem immer später ein, weißt du?
Ne? Sollte der Retrocast eigentlich mal wieder einen Adventskalender machen, Gregor?
Ich denke, wenn du die Hörer fragst, mit Sicherheit.
Ja, ich denke schon eine ganze Weile drüber nach. Also für dieses Jahr wird das leider nichts mehr, aber
zu viel Arbeit,
ich hatte ja so in den letzten 2 Jahren super viel um Ohren gehabt und bin froh, dass ich das dieses Sommer jetzt erfolgreich beenden konnte. Deswegen gibt's auch den Retrocast wieder. Und ich dachte mir zwischendurch, weil ich so viele Zuschriften bekommen habe, dass die Leute den Adventskalender vermissen, dass man den vielleicht fürs nächste Jahr ordentlich vorproduziert mal wieder zurückbringen könnte. Also gebt uns da gerne mal Feedback, was ihr davon haltet.
Ich find's gut. Bei mir kannst du einen Strich machen.
Einen Strich mache ich hier auf meiner Liste, Gregor.
Auf meiner unsichtbaren Liste werde ich hier einen Strich machen. Da du gerade Podcasten erwähnst, ich wollte auch noch mal kurz was erwähnen. Das ist vielleicht nicht so für vielen mitbekommen worden, Gott sei Dank. Ende September gab es so einen Hack bei dem Podlove-Player. Es ist halt ein Instrument, ein Werkzeug, mit dem man Podcasts veröffentlicht. Und da sind diverse Podcasts aus Sicherheitsgründen offline gegangen und abgeschaltet worden. Und einige sind auch bis jetzt nicht zurück. Und da waren auch wir beim Podcast-Imperium mit vielen Podcasts betroffen. Nämlich unter anderem vorzeitig abgesetzt, der Graue Rat, Hotel Hyperion und Radio Amphipolis und so. Und wir waren dann so anderthalb Wochen offline. Na, also tatsächlich war Hotel Hyperion auch das. Also der Sascha erklärt es gut in der nächsten Folge von Hotel Hyperion, die am 15.10. kommt. Da erklärt er gut, was da technisch genau passiert ist. Auf jeden Fall mussten die halt abgeschaltet werden und gereinigt werden und Updates installiert werden und dann waren die, und Gott sei Dank konnten über noch vorhandene Backups, konnte Gott sei Dank alles wiederhergestellt werden. Hat so anderthalb Wochen gedauert. Vielen Dank nochmal an Sascha dafür. Der hat wirklich alle Podcasts wiederherstellen können und ich habe zwischendurch gerade schon bei Hotel Hyperion gedacht, den kriegen wir nicht mehr wieder. Und das hat mir richtig an die Nieren gegangen. Und gerade auch so den Grauen Rat zu verlieren und so, weißt du? Auch wenn wir da ja jetzt wenig neue Folgen machen, also weil es im Prinzip besprochen wurde, Wie gesagt, wir waren so, na, so 7, 8, 9 Tage mit Sicherheit offline und es haben auch Leute danach gefragt. Und wie gesagt, es gibt ganz viele Podcasts bei mir im Podcatcher, die auch denselben Fehler haben und noch nicht wiedergekommen sind oder vielleicht gar nicht mehr wiederkommen. Wir hatten wirklich Glück im Unglück, dass es so ein recht aktuelles Backup gab von den Podcasts und Sascha das so gut hingekriegt hat. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, als so dieses Werk so von Jahren, wo man so mitgemacht hat und das so produziert hat und das einfach so weg war und offline, muss ich dir ganz ehrlich sagen, das ging mir dann durchaus an die Nieren, weißt du? Dann hast du gedacht, ey, hast du jetzt irgendwie 5, 6 Jahre da so reingesteckt und Folgen aufgenommen und dies und das und dann, klar, die sind alle bei Spotify gemirrored im wahrsten Sinne des Wortes, weil da war man weiterhin natürlich online und so, aber trotzdem, oh, das ging mir mega an die Substanz, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich echt schon damit gerechnet habe, dass vielleicht so zumindest so Teleperion nicht mehr wiederkommt und so und jetzt ist alles wieder da und als ein Podcast nach dem anderen wieder auftauchte im Feed und angeschaltet wurde und auch Dank an die Podlaufmacher, dass sie da so schnell ein Update hingekriegt haben, da ging es mir dann wieder gut. Aber weil ich habe gesehen, wie ich war da doch, wenn dann so alles einfach weg ist von so 4 Jahren, von wegen im Internet ist nichts verloren und so. Gut, klar, bei Spotify ist es ja gemirrored und so, aber ey, es ging mir wirklich irgendwie an die Nieren, Kai. Irgendwie hat es mich getroffen.
Sehr, ja, hart. Sehr nachvollziehbar. So als würde jetzt von heute auf morgen so, ja, das eigene Kind, was man irgendwie so seit Jahren betreut, also wie zum Beispiel der Retrocast oder so, plötzlich verschwinden. Und ja, das ist natürlich irgendwie ein Aspekt und eben ein Teil von uns selbst. Und das würde mir auch super wehtun. Ja. Und es hat mir auch super wehgetan, im vergangenen Jahr den Retrocast ja so quasi an den Nagel zu hängen. Und es ging mir teilweise eben auch auf die Art und Weise bei, weil ich auch Zuschriften, nachdem ich das Ganze beendet habe, auch damals in der Podcast-Folge, in der Abschiedsfolge angekündigt habe, so viele Zuschriften bekommen habe. In der Regel, wir Podcaster wissen es ja, wir kriegen selten Feedback.
Ja.
Und da habe ich so viel Feedback bekommen. Ey, der Retrocast hat mich durch so schwere Zeiten gebracht. Und ja, das finde ich einfach so schade. Und es ist einfach irgendwie so eine tolle Zeit gewesen, gerade so über die Corona-Zeit so weiter. Eine Person war dabei, die hat mir gesagt, das wusste ich bis dahin gar nicht, dass vor einigen Jahren Vodafone.de den Retrocast mal erwähnt hat als Werbung.
Ernsthaft?
Da, ja, hat mir einen Link mitgeschickt, den kann ich dir auch nachher gerne mal schicken.
Mach das mal,
und da
bitte.
Stand dabei die besten Filmpodcasts, Quadrataugen, Cinema Strikes Back, Logenplatz und da ist der Retrocast bei denen auf Platz 4 gelandet.
Ernsthaft?
Ich wusste davon gar nichts, überhaupt gar nichts, ja.
Alter, das ist ja
noch
geil.
Noch vor Cinema Strikes Back.
Alter, das ist ja, was so wird Alpa dazu sagen oder so? Ja. Das ist ja. Wow, den Link schickst du mir mal. Schick ihn mir bitte,
den schicke ich dir gleich
schick
zu,
mir den bitte aber auf Instagram. Nee, den schick mir auf Blue Sky. Lass uns das System komplett dribbeln und so, weißt du?
Ja, ja,
nee, genau. Aber ich weiß, ich habe es da auch gefühlt, was du meinst, weil es ist einfach auch so eine, irgendwie so eine, ich will es jetzt nicht übertreiben mit Legacy und so, aber es ist da halt viel Arbeit und man hat viel Zeit auch reingesteckt und das bedeutet einem, da bedeutet einem jede Folge auch irgendwie was. Also bei mir ist es zumindest so und ich war dann durchaus auch ein bisschen down so und habe sogar die Lust so am Podcasten für so eine Woche verloren, locker eine Woche, weißt du, wo ich dann gesagt habe, ach ja, man sieht doch, wie schnell alles auf einmal weg ist so und dann auch so habe ich so gesehen, ach der graue Rat, mit dem fing das alles so mit an und oh nein und Hotel Perry und so mittendrin, die denken, wir haben uns jetzt wie Dieber aus der 4. Staffel in der Nacht von da haben wir uns rausgeschlichen und so und ich habe mich da selbst so ein bisschen gewundert, dass es mich so trifft und als dann Leute danach so auch gefragt haben, Mensch, was ist denn damit, euer Feed ist offline und so und ich so, ja, weiß auch noch nicht, ob wir wieder und wann und dann auch andere befreundete Podcasts, wo es auch welche gab, die noch nicht bei Spotify nur veröffentlichen, sondern auch noch selber gehostet haben, wo die dann auch ähnliche Problematik hatten mit diesem Podlove-Hack und ja und dann so, ja, was habt ihr denn da gemacht und so, ich habe gesagt, ich kann nicht sagen, ich weiß nur, ich war es nicht. Ich hatte tatsächlich ein schlechtes Gewissen, Kai. Ich hatte ein weil ich hatte einen Tag bevor, also Hotel Perion, der war der erste, der offline war und der war wohl das Einfalltor für dieses Geschichte, da habe ich im Backend einen Kommentar freigeschaltet und beantwortet und am nächsten Tag war der weg. Also die Seite. Und ich fühle mich immer, wenn ich im Backend von WordPress-Seiten bin, wie ein unwürdiger Dieb. weißt du, der da nichts zu suchen hat, wo ich immer sage, klick bloß nichts auf, denk an die Kohle, denk an die Kohle, aber klick nicht auf irgendwas. Und dann habe ich halt wie so ein Internet-Superheld einen Kommentar habe ich auf Freigeben geklickt, erst auf Antworten, meine Antwort drunter geschrieben, dann auf Freigeben und dann habe ich mich gefühlt wie so ein Internet-Hacker. Ne? Und bin wieder rausgegangen und dann war die Seite am nächsten Tag offline und dann dachte ich mir, um Himmels Willen, was habe ich getan? Aber ich bin unschuldig. Unschuldig in allen Anklagepunkten. In dem Fall. Ja, Gott sei Dank. Es ist schön, dass alles wieder da ist. Aber das hat mich dann, umso mehr habe ich mich gefreut, als dann zum ungefähr so in Richtung Tag der Deutschen Einheit, das lange Wochenende, dann die Podcasts alle einer nach dem anderen wieder online gegangen sind und da habe ich mich sehr gefreut. Und jetzt drücke ich auch allen anderen Podcasts, die jetzt noch so vielleicht davon betroffen sind und nicht so viel Glück hatten wie wir mit einem kompletten Server-Backup 2 Tage, bevor diese Auswahl kam. Also wirklich exakt 2 Tage vorher. Und ein Anbieter, der gesagt hat, hey, wenn ihr wollt, könnt ihr das von uns haben. Wir spielen euch das alles wieder ein mit dem Stand von vorgestern. So ein Glück, das wir hatten. Hat anscheinend nicht jeder gehabt. Also, und deshalb, da drücke ich auch allen nochmal die Daumen, bei die davon eventuell noch betroffen sind. Sowas ist echt ein bisschen.
Es sind Herzensprojekte. Ja. Wir machen das ja eigentlich prinzipiell, wir haben ja ganz häufig schon drüber gesprochen, wir machen das ja eigentlich gar nicht so für die Leute da draußen, sondern eher für uns. Also zumindest im Retrocast, so die Zeitreise nach früher und das Ganze so nostalgisch irgendwie aufbereiten. Und eigentlich war ich damals super überrascht, dass der Retrocast überhaupt so groß war. Aber geht dir ja hier mit Dinge von Interesse auch nicht so. Du hattest ja nie die Absicht dahinter gehabt und ich auch nie, dass das irgendwie was Großes werden soll. Und eigentlich sind wir so gesehen ja auch irgendwie nichts Großes. Ich habe jetzt nebenbei mal den ChatGPT gefragt, was der Retrocast ist. Und der Retrocast ist irgendwie etabliert in seiner Nische. Wer sich für Retrofilme, Nostalgie, 80er, 90er in TV-Film interessiert, wird ihn wahrscheinlich, erkennt ihn wahrscheinlich oder stößt zumindest darauf. Für einen breiten Mainstream-Publikumserfolg langt es wahrscheinlich nicht ganz, aber das ist auch nicht unbedingt das Ziel solcher Podcasts. Also wunderbar auf den Punkt gebracht.
Das steht da. Für einen Mainstream-Erfolg reicht es leider nicht ganz. Steht da was von Dinge von Interesse?
Ich frag mal.
Frag mal, ob wie groß die Chancen sind, dass ich mit diesem Podcast reich werde. reicht es zum kommerziellen Durchbruch? Das ist ja im Prinzip
Moment, die Frage. Das ist jetzt live. Das könnte je nachdem, was jetzt als Ergebnis davon ChatGPT herauskommt, ein bisschen komisch laufen, aber hier steht's auch. Also der Podcast Dinge von Interesse von Gregor T. ist ein etablierter deutscher Podcast im Bereich Filme, Serien und Popkultur. Seit dem Jahr 2019 hat er in über 340 Episoden veröffentlicht auf Plattformen wie Apple Podcast, Spotify und Podigy unterwegs. Und hier steht als Fazit, der Podcast zeichnet sich durch humorvolle und tiefgründige Diskussionen aus. Gregor T. wird oft von seinen Gästen begleitet, darunter auch Kai vom Retrocast. Live vorgelesen, ich mache dir als Beweis einen Screenshot.
Den bitte auf Blue Sky. steht da was über die kommerziellen Ausrichtungen? Werde ich erfolgreich werden? Wie groß sind die Chancen auf den großen internationalen Durchbruch auf Deutsch?
Nein, das habe ich nicht gefragt.
Ah, okay, verdammt. Ja. Großartig, Kai, großartig, oder?
Ja, ja, super. Genau, ich glaube, das ist auch ein wunderbares Ende für dieses Projekt heute.
Ja, für diesen kleinen Versuch. Aber wir sind auch, glaube ich, bei fast einer Stunde irgendwie rausgekommen. Und du erinnerst dich an unser, wir machen ganz kurze Folge, 10 Minuten, Viertelstunde, wird nicht lange und so.
Also, ja, wie immer.
Das gehört dazu, das ist einfach so, das ist die Glückszeitangabe. Weißt du, wenn wir die nicht machen, was wir sagen, das wird nur eine kurze Folge, dann wird es vielleicht mal eine kurze Folge, ne?
Ja, wer weiß. Also mal sehen, wie dann der Adventskalender im nächsten Jahr abläuft.
Ja. Ja, Kai, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei dir zu bedanken für diese spontanen Podcast-Aufnahme. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
Ja, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Gerne jederzeit wieder. Und ja, der Ring der Musketiere geht weiter.
Ja, demnächst werdet ihr uns mit Sicherheit auf Motorrädern hören, wie wir den Abenteuern von Thomas Gottschalk, David Hasselhoff, Cheech Marin und der ganzen Bande, wie wir den folgen. Also dann in diesem Sinne, liebe Leute, macht's gut. Tschüss und ciao.
Tschüss.
eine Produktion des Podcast-Imperiums.